Willkommen zum IP Courses Podcast, dem Podcast für gewerblichen Rechtsschutz.
Mein Name ist Gerd Hübscher. Heute spreche ich mit Michael Stadler über softwareimplementierte Erfindungen, insbesondere über die T258 aus 03 des Europäischen Patentamts. Hallo Michael.
Hallo Gerd, ja, die Entscheidung hat einiges klargestellt in dieser Richtung und hat vor allem uns auch die Dogmatik vorgegeben, wie das Europäische Patentamt in Zukunft oder seither computerimplementierte Erfindungen behandelt.
Wo liegt denn das Problem bei computerimplementierten Erfindungen?
Ein wesentlicher Punkt ist, in Artikel 52 haben wir ausdrücklich eine Regel, die ganz bestimmte Dinge von der Patentierbarkeit ausnimmt. Und dazu gehören eben auch Computerprogramme, unter anderem dazu auch so Dinge wie Business Methods oder Spiele oder auch mathematische Verfahren und ähnliches. Und die Frage ist halt, wie man mit diesen Ausschlusstatbeständen jetzt konkret umgeht.
Wenn wir einen Schritt zurückgehen, warum hat denn der Gesetzgeber diese Ausschlusstatbestände eingeführt?
Der Grund dafür liegt darin, dass das Patentrecht eigentlich nicht für Software- oder computerimplementierte Erfindungen erfunden wurde, sondern eigentlich für den Maschinenbau. Da habe ich grundsätzlich die Herangehensweise, dass es doch einigermaßen aufwendig ist, Maschinen zu bauen, die zu testen, auch materialaufwendig ist. Ich muss über die physikalischen Realitäten, die hinter diesen Maschinen sind, experimentell irgendwie herausfinden, wie das funktioniert. Und wenn ich dann mit einer guten Lösung komme, dann kriege ich das patentiert. Und das ist so die grundsätzliche Idee, die dem Patentrecht im Bereich des klassischen Maschinenbaus zugrunde liegt. Und genau dieses Schema gibt es eben bei Softwareentwicklung nicht. Da kann man Ideen durchaus auch auf dem Reißbrett oder einfach nur gedanklich entwickeln. Und das war eines der Probleme, das der Gesetzgeber bei der Gesetzwerdung des Europäischen Patentübereinkommens hatte.
Das heißt, du sagst, Software ist einfach zu trivial, um sie zu schützen.
Nicht unbedingt trivial, aber relativ abstrakt. Das heißt, ich kann eine tolle Idee bei einer computerimplementierten Erfindung relativ einfach haben und ich brauche dafür auch nicht wirklich was testen. Ich kann es im Prinzip mit Papier und Bleistift ausprobieren und das ist es dann. Während ich im Maschinenbau oder in anderen technischen Gebieten dann hergehen muss und die Maschine erst einmal bauen muss.
Können wir uns an einem Beispiel diesen Unterschied zwischen einer abstrakten Erfindung und an einer physikalischen Erfindung anschauen?
Eine abstrakte Erfindung kann zum Beispiel darin liegen, dass man ein Addierverfahren sich überlegt und sagt, gut, ich habe ein Verfahren, mit dem kann ich ganz einfach Binärzahlen addieren. Das kann ich im Prinzip mit Papier und Bleistift tun oder rein gedanklich. Und ich komme einfach drauf, welche einzelnen Rechenoperationen ich der Reihe nach durchführen muss. Wenn ich dagegen, und dafür ist eben experimenteller Aufwand notwendig, die ganze Sache in Elektronik umsetze zum ersten Mal und Transistoren dafür verwende, dass die in einer Schaltung so zusammenwirken, dass eben genau das rauskommt als Rechenergebnis, dann habe ich praktisch mich in der echten Welt bewegt und musste da einige Versuche durchführen, musste eine Schaltung aufbauen und bin dann letztendlich zum Schluss gekommen, okay, so funktioniert, so kann ich diese Rechenmaschine bauen.
Wie war jetzt der Ausgangsfall bei unserer Entscheidung? Das war ja eher abstrakt.
Ja, bei unserer Entscheidung ging es um ein Auktionsverfahren und das kommt aus den 90er Jahren. Das heißt, wir befinden uns da in einer Zeit, dass es zwar Online-Auktionen schon gab, die aber massiv davon abhängig waren, dass du über langsame Internetleitungen kommunizieren musstest. Und zu dem Zeitpunkt war auch schon bekannt, dass du dich als Teilnehmer anmelden konntest beim Server und dann so eine Internet-Auktion durchgeführt würde, die die Repräsentation einer klassischen Auktionshallen-Auktion ist, wo man einfach mitbietet. Und das Problem, das also am Stand der Technik bestand, so zumindest die Anmelderin war das, dass die Bieter mit der langsamen Leitung eben benachteiligt wurden. Und da setzt eben unser Verfahren an. Das Verfahren hat jetzt folgenden Hintergrund. Hier hat man sich gesagt, na gut, ich möchte nicht in Echtzeit bieten und ständig irgendwelche Daten hin und her schicken übers Internet, sondern ich mag ganz einfach Gebote sammeln in meinem Server. Das heißt, jeder Teilnehmer gibt so ein Gebot ab bis zu einer bestimmten Deadline. Die werden alle zusammengesammelt, die vor der Deadline abgegeben werden. Und dann schauen wir uns an, was reingekommen ist und ermitteln das beste Gebot. Wie funktioniert es konkret? Jeder Bieter gibt sein Wunschgebot und ein Maximalgebot ab und wir suchen uns denjenigen raus, der das höchste Wunschgebot abgegeben hat. Wenn das höchste Wunschgebot von mehreren gleichzeitig abgegeben wurde, dann suchen wir uns den aus, der das höchste Maximalgebot abgegeben hat.
Das klingt auf den ersten Blick jetzt nach einer teilweise Geschäftsmethode, die mit einer mathematischen Methode implementiert wird. Also genau das, was vom Patentschutz ausgeschlossen werde.
Ja, es ist aber noch ein weiterer Teil dabei, nämlich die ganze Client-Server-Architektur. Also wir haben eine richtige Mischung von unterschiedlichen Dingen, nämlich von einem Computerprogramm, einer elektronischen Struktur, auf der das ganze Computerprogramm abläuft, wo auch Daten hin und her geschickt werden und eben die Business-Methode, nach der dann die einzelnen Gebote errechnet werden. Das ist genau unser Ausgangsfall. Ja?
Wie ist das Patentamt vor dieser Entscheidung an die Sache herangegangen?
Es gab da unterschiedliche Herangehensweisen. Was immer schon klar war, ist, dass das Vorhandensein von einem nicht-technischen Merkmal die Erfindung in dem Sinn nicht verseucht, dass es insgesamt die Patentierbarkeit ausschließt. Das bedeutet also, wenn bei einem Gerät, was auch immer es ist, das da patentiert werden soll, irgendein Schritt in Software umgesetzt ist, dann schließt das die Patentierbarkeit nicht für sich aus. Das war soweit klar. Die zweite Frage war dann einmal, wie wird denn Technizität beurteilt? Da gab es unterschiedliche Ansätze. Ein Ansatz der Technizitätsbeurteilung, also bei der Frage, ist diese Erfindung bereits nach Artikel 52.2 von der Patentierung ausgeschlossen, die hat Stand der Technik mit einbezogen und die hat bei der Technizitätsbeurteilung danach gefragt, gibt es hier eine technische Wirkung, die über den Stand der Technik hinausgeht? Das war ein Ansatz, der beim Europäischen Patentamt vertreten wurde.
Das heißt also, es wurden nur die Merkmale berücksichtigt, die auch technisch waren, beziehungsweise die im Vergleich mit dem Stand der Technik einen technischen Beitrag geleistet haben.
Genau, und wenn etwas dem Stand der Technik entspricht, dann hat es bei der Technizitätsbeurteilung nicht mitgespielt und wenn es keinen technischen Beitrag leistet, dann auch nicht. Das heißt, das war so eine doppelte Prüfung der Merkmale bei der Technizitätsbeurteilung.
Inwieweit weicht diese Entscheidung jetzt von diesem Ansatz ab?
Bei der vorliegenden Entscheidung hat man jetzt einen zweistufigen Ansatz gewählt. Man hat eines gemacht, was öffentlich ein bisschen unverständlich war und dann zu viel Kritik geführt hat. Nämlich man hat die Technizitätsprüfung auf der einen Seite von der Prüfung nach der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit auf der anderen Seite getrennt. Wir haben also hier einen Zwei-Hürden-Ansatz eingeführt. Und die erste Hürde ist jetzt relativ leicht zu überspringen, nämlich die der Technizität. Da kommt es jetzt nämlich einfach nur mehr darauf an, dass man ein technisches Merkmal im Patentanspruch hat, also bei der Erfindung mit dabei hat. Für unser konkretes Beispiel lautet es, das Verfahren, das auf einem Computernetzwerk abläuft und wo Daten hin und her geschickt werden und dann nach einem bestimmten Algorithmus das Bestgebot ausgesucht und der Zuschlag erteilt wird, ist zweifelsfrei technisch, aus dem einfachen Grund, weil es auf einem Computernetzwerk abläuft und das ist es auch. Und damit ist im Prinzip die erste Hürde erledigt.
Aber wenn jetzt dieses Merkmal, das Technizität herstellt, nicht notwendigerweise das ist, das mich vom Stand der Technik abgrenzt, bedeutet das dann im Umkehrschluss, dass meine Erfindung auch in einem nicht-technischen Merkmal liegen kann?
Das eben nicht. Und dafür haben wir gerade die zweite Hürde. Das, was also früher sozusagen in einem zusammengepackt war, ist jetzt auf zwei Teile verteilt. Wir haben also auf der einen Seite die Frage der Technizität und da reicht jedes technische Merkmal. Auf der anderen Seite haben wir die Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit und da haben wir jetzt genau diesen alten Ansatz, der ursprünglich bei der Technizität verwendet wurde, jetzt in den Bereich der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit verschoben. Wir haben also praktisch das Neuheitskriterium aufgewertet, das erfinderische Tätigkeitskriterium aufgewertet, um eine technische Komponente. Das bedeutet jetzt, Neuheit oder erfinderische Tätigkeit kann nur durch ein Merkmal hergestellt werden, das auch einen technischen Effekt mit sich bringt.
Das heißt, das ist eigentlich die Neuerung.
Das ist die rein dogmatische Neuerung dieser Entscheidung. Im Endeffekt, würde ich mal meinen, hat sich im Vergleich zu früher nichts geändert, außer dass Entscheidungen, die früher als nicht technisch betrachtet wurden, jetzt als nicht erfinderisch betrachtet werden.
Aber im Ergebnis hat sich nichts geändert.
Im Ergebnis hat sich nichts geändert. Du wirst weiterhin kein Patent bekommen, wenn kein Merkmal im Patentanspruch enthalten ist, das erstens neu ist und zweitens auf einem technischen Gebiet liegt.
Wenn wir uns jetzt vor dem Hintergrund den Ausgangsfall anschauen, wir haben dieses Auktionssystem oder Auktionsverfahren eigentlich und es werden zweifellos Server und Clients eingebunden. Es gibt ein Netzwerk, über das Daten ausgetauscht werden. Das heißt also über die Technizität, glaube ich, ist da nicht zu diskutieren.
Nein.
Server und Clients sind aber aus dem Stand der Technik hinlänglich bekannt.
Genau.
Das heißt also, daran liegt nicht unsere Erfindung. Die Frage muss jetzt also sein, gibt es irgendein weiteres technisches Merkmal, das einen Beitrag leistet für eine erfinderische Tätigkeit? Wie hat da die Anmelderin argumentiert?
Die Anmelderin hat argumentiert, dass die konkrete Auswahl der Schritte, die dann im Server letztendlich ablaufen, dazu führen, dass diese Kommunikation zwischen Client und Server einfach nicht mehr erforderlich ist. Dadurch also das Problem der langsamen Leitung mehr oder weniger vermieden wird. Das war so das Hauptargument. Und dass es sozusagen eine Gleichheit oder eine Gleichberechtigung zwischen unterschiedlichen Teilnehmern herstellt, die eben an diesen Auktionsverfahren teilnehmen und dass es eben nicht mehr darauf ankommt, wie schnell deine konkrete Internetleitung ist, die du benötigst oder deine Latenzzeit ist, die es gibt von dir zum Server.
Aber ist es jetzt wirklich ein technisches Merkmal, das einen Beitrag leistet? Das klingt ein bisschen so, als würde nur ein technisches Problem mit nicht technischen Merkmalen gelöst werden.
Ja, ganz genau so hat das die Beschwerdekammer auch gesehen. Im konkreten Fall hat man eben genau das gesagt, nämlich der Unterschied liegt in einer anderen Business Method, also einer anderen Geschäftsmethode, die hier angewendet wird. Und diese Geschäftsmethode hat halt den Vorteil, dass man nicht ständig rückfragen muss. Das ist aber jetzt keine Verbesserung auf einem technischen Gebiet. Das heißt, diese Methode bringt keinen zusätzlichen technischen Nutzen und sie beschleunigt oder verbessert insbesondere nicht die Datenübertragung über ein Netzwerk.
Normalerweise wird die erfinderische Tätigkeit ja mit Hilfe des Aufgabelösungsansatzes geprüft. Wenn wir jetzt das noch einmal detailliert über den Aufgabelösungsansatz aufrollen und uns den Ausgangsfall anschauen, das heißt, wir haben die erste Hürde der Technizität aufgrund der Computerimplementierung übersprungen. Wie könnte man das jetzt im Rahmen des Aufgabelösungsansatzes spielen, um zu prüfen, ob die Erfindung jetzt auch wirklich einen technischen Beitrag leistet?
Der erste Schritt ist der nach der Suche des nächstkommenden Standes der Technik und da würde ich einfach irgendein client-server-basiertes System aus den 90er Jahren anwenden, vielleicht sogar eines, auf dem bereits Online-Auktionen durchgeführt wurden. Und wenn man sich das ansieht, dann kommt man darauf, dass die einzigen Merkmale des Patentanspruchs, die also über das hinausgehen, gerade die sind, die die Vorgehensweise beschreibt, wie man die Gebote zusammenfasst, vor der Deadline absammelt und dann bestimmt, wer den Zuschlag erhält. Das heißt, nächstkommender Stand der Technik ist relativ klar und auch der Unterschied zum nächstkommenden Stand der Technik ist relativ klar. Und wir haben jetzt auch identifiziert, dass es gerade diese geschäftsbezogenen Merkmale sind, die den Unterschied ausmachen.
Jetzt kann aber auch die Erfindung in der Aufgabenstellung liegen. Wenn die Aufgabenstellung technisch ist, nämlich die, dass ich eine Latenz nicht berücksichtigen muss oder dass die kein Problem darstellt in einem Computernetzwerk, könnte ich dann nicht argumentieren, dass das einfach um die Lösung einer technischen Aufgabe geht?
Na, okay. Der Anwälter hat es natürlich probiert. Der Anwälter hat sich genau auf den Punkt fokussiert und hat gemeint, naja, das ist ja genau das. Es ist genau diese Aufgabenstellung, die Erfindung halt ausmacht. Und das hat natürlich was für sich, die Argumentation. Nur das Problem ist, es wird dadurch einfach nur ein Verfahren, das im Übrigen auch bekannt war, in nicht online und elektronisch umgesetzter Form, einfach ein anderes Business-Verfahren eingesetzt und eben nicht wirklich der Vorteil erbracht, dass man jetzt irgendwie schneller Daten überträgt oder dass das System auf einmal in Echtzeit laufen kann.
Zusammengefasst, die T258 aus 03 hat also im Wesentlichen nichts geändert. Sie hat nur klargemacht, dass die Beurteilung der Technizität von der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu trennen ist in einem zweistufigen Ansatz. Das heißt, zunächst einmal geht es rein darum, ob die Erfindung grundsätzlich technisch ist, wobei für die Technizität auch nicht erfinderische Merkmale beitragen können. Und erst im zweiten Schritt wird dann im Rahmen des normalen Aufgabelösungsansatzes geprüft, ob es auch technische Merkmale gibt, die einen technischen Beitrag zum Stand der Technik beitragen und die auch für den Fachmann natürlich nicht naheliegen. Das war eine Folge zur T258 aus 03. Vielen Dank, Michael, und vielen Dank für Ihr Interesse.
Das war ein IP-Courses Podcast. Für Feedback schreiben Sie uns an podcast@ipcourses.org, abonnieren Sie den Podcast und entdecken Sie weitere Informationen und Kursangebote auf www.ipcourses.org.